Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen, grenzübergreifenden, mit Sicherheit horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 3. September 2025. Der Schweizer Wehrminister, Bundesrat Martin Pfister, bettelt in Deutschland bei ihrem Verteidigungsminister, oder soll ich sagen Kriegsminister Boris Pistorius, um Zusammenarbeit, um Unterstützung. Ich kritisiere das aufs vehementeste in meiner schweizerischen Sendung. Die Schweiz muss nicht sich anbinden an diese internationalen Organisationen, an die EU, an Deutschland, an die NATO. Wir brauchen keine fremden Armeen, wir müssen unsere eigene Armee, wir müssen unsere Unabhängigkeit und unsere Neutralität stärken. Und selbstverständlich führen natürlich diese Kniefälle dazu, dass die Begehrlichkeiten gegenüber der Schweiz, die dann als Trittbrettfahrerin kritisiert wird, steigen. Also Sie sehen auch, die Schweiz, schweizerische Politik steht da durchaus im Fokus meiner Kritik. Aber dieses Treffen Pistorius, Pfister und die NATO-Anwandlungen und EU-Anwandlungen eines schwach gewordenen Schweizer Establishments sind für mich ein beunruhigendes Zeitzeichen. Sie sind ein Symptom, und zwar sind sie ein Symptom für ein Denken, das der heutigen Welt nicht mehr gerecht wird. Die EU und die NATO sind Organisationen, die aus der Zeit gefallen sind. Das sind Relikte aus dem Kalten Krieg, und die EU in ihrer heutigen Form ist ein Produkt der Zeit der 90er Jahre, und das ist eine ganz spezielle Zeit gewesen. Das ist nämlich eine Zeit der unilateralen, der einseitigen Dominanz, der Hegemonie, könnte man sagen, der Vereinigten Staaten von Amerika. Und unter diesem Schutzschirm der USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, China lag am Boden, Russland war im Begriff auseinanderzubrechen und versank da in wirren und turbokapitalistischen, von außen aufgenötigten, auch rabiaten Demokratisierungsexperimenten mit Kriminalität, Währungszusammenbruch, politischer Schwäche, Alkoholismus im Kreml durch den Präsidenten Jelzin, der in einer letzten lichtvollen Tat, zumindest in den Augen seiner Landsleute, einen unbekannten Mann an die Macht hiefte, der nun weltweit, da vor allem im Westen, mit kritischer Aufmerksamkeit beäugt wird, Wladimir Putin. Die EU kommt aus dieser Phase, die jetzt eben auch zu Ende geht. Die Zeit der unilateralen Dominanz der Vereinigten Staaten von Amerika sind vorbei. Und das ist das interessante Thema. Das ist natürlich auch das Thema, das ich bei meinem Vortrag am nächsten Montag in Hamburg ansprechen werde. Melden Sie sich unbedingt an weltwoche.de/Hamburg, weltwoche.de/Hamburg. Das ist so wichtig, und ich sage Ihnen, so etwas hören Sie nie, lesen Sie nie in Ihren Zeitungen. Wir sehen jetzt also, wir sind Zeugen des Zusammenbruchs der Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner und die Sowjets den Planeten unter sich aufgeteilt haben, mit am Tisch noch die Briten, die dann etwas in die untergeordnete Rolle zurückgefallen sind. Aber diese bipolare, diese zweiseitige Welt, diese steif gefrorene Welt hat natürlich auch Stabilität gebracht, hat Berechenbarkeit gebracht, und sie war eben getragen von einem ideologischen Weltkrieg. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist beim Westen der Übermut ausgebrochen. Das Ende der Geschichte. Unsere Regeln dominieren jetzt. Wir sind der Chef. Wir können der ganzen Welt mit unseren Institutionen zeigen, wie sie zu leben haben. Wir sind die Richtschnur. Wir sind die Wegweiser. Wir sind die Ampeln der Weltpolitik und alle sollen sich bitteschön nach den westlichen großartigen Werten und Regeln ausrichten. Das hat natürlich auch etwas für sich, dieser Universalismus. Das hat etwas Verführerisches, vor allem wenn man aus der Welt kommt, die das predigt. Aber für viele und immer mehr wurde das als Zumutung, als Bevormundung und als offenkundiger Kolonialismus empfunden und man hat es zurückgewiesen. Und dieses Modell der einseitigen Weltbeglückung durch die Vereinigten Staaten von Amerika, durch den westlichen Block, dieses Denken ist zerschellt, ist aufgeprallt, hart und dann auch in Scherben liegen geblieben an der Wirklichkeit, am Beton der Realität, am Hartbeton der Fakten. Die Panzerdivisionen der Wirklichkeit haben dieses Denken, ja, zum Erliegen gebracht. Das ist gescheitert. Natürlich im Irakkrieg haben wir es gesehen, schon vorher im Vietnamkrieg, das ist noch in der Zeit des Kalten Kriegs passiert, aber auch im Irakkrieg hat man gesehen, das funktioniert nicht. In Afghanistan, in Nordafrika, in Jugoslawien haben wir das gesehen, aber zum Explodieren gekommen ist es und wirklich als Ausdruck eben dieses Zusammenbruchs dieser amerikanischen Hegemonialdominanz muss der Ukraine-Krieg gesehen werden, als Folge eben dieses Vordringens der NATO bis in die empfindlichsten Einfluss- und Interessen- und Sicherheitssphären Russlands. Und der russische Präsident Putin hat gestern an der Konferenz in Sotschi gesagt, dass es eben Sicherheit auf dieser Welt nicht gegen bestimmte Länder geben kann, sondern nur mit bestimmten Ländern. Und in dieser Beobachtung ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen. Wir sehen das Ende der Amerika einseitig dominierten Welt und wir sehen jetzt eine multizentrische, eine polyzentrische, eine multipolare Welt mit unterschiedlichen Machtzentren. Die Chinesen sind erstarkt, die Russen haben sich erholt, Indien will etwas zu sagen haben, der globale Süden, der sogenannte, die ehemalige dritte Welt, Südamerika, Brasilien, diese Länder wollen sich nicht einfach sagen lassen von den Amerikanern und von den Europäern, wohin die Reise gehen soll. Und deshalb sehen wir jetzt diese neue Welt der unterschiedlichen rivalisierenden Machtzentren. Das ist natürlich eine Welt nicht der globalen Lichterkette, sondern das ist eine Welt der nationalen Interessen, das ist eine Welt auch der Unsicherheit, das ist eine Welt der möglichen und lauernden Konflikte. Und um diese Welt zu bestehen, um in dieser Welt zu überleben, braucht es natürlich Diplomatie. Das heißt, wir werden jetzt die Renaissance der Diplomatie sehen, die Renaissance der Zusammenarbeit. Und falsch ist alles, was jetzt vor allem auf westlicher Seite passiert, vor allem in Europa passiert. In den Vereinigten Staaten ist man bereits dabei, sich dieser neuen Welt anzupassen. Aber hier in Europa leben die Staaten, lebt Brüssel, aber leider auch Berlin, lebt Kanzler Merz. Ich werde gleich noch darauf etwas zu sprechen kommen. Die leben in der Vergangenheit. Sie glauben mit Überheblichkeit, mit Arroganz, mit einem Dominanzanspruch. Unsere Werte sind die besten. Wir sind die Wertegemeinschaft. Man glaubt damit punkten zu können. Dabei produziert man damit die Spannungen, die man eigentlich belegen möchte. Und der Ukraine-Krieg ist im Grunde das Produkt dieser westlichen Überlegenheit, dieser westlichen Ignoranz und dieses westlichen Vordringens, das natürlich immer auch verbunden war mit jenen abgründigen geopolitischen Interessen, wie sie der US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski mal aufgeschrieben hat, «The Great Chessboard», das große Schachbrett. Die Amerikaner haben natürlich gewisse strategische Kreise, aber immer gesagt, wir müssen den Russen die Ukraine wegnehmen, dann ist Russland als Großmacht erledigt und dann können wir dieses Rohstoffreservoir für unsere Zwecke nutzen in der Rivalität gegen China. Und die Russen, das war der zentrale Inhalt der Rede des russischen Präsidenten gestern, stellen sich gegen dieses Gegenwartsverständnis. Sie sind für eine multipolare Welt, sie sind für eine Welt der Diplomatie, der Verständigung, des Miteinanders. Und das ist vielleicht ein ganz entscheidender Punkt, wenn Sie in einer solchen Welt leben, die etwas ans 19. Jahrhundert in Europa erinnert, Machtgleichgewicht, immer wieder Rivalitäten, mögliche Kriege, ja, da müssen alle mit allen zusammenarbeiten. Da muss man den anderen mit Respekt begegnen. Da muss man sagen, die haben unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Traditionen. Das akzeptieren wir. Es braucht die Renaissance der Diplomatie. Und es braucht auch die nationalen Interessen, die dann eben als Leitfaden, als relativer Kompass wieder an Bedeutung gewinnen. Auch das sehen wir ja. Die Wähler haben es begriffen, die Wähler bringen ja Politiker nach vorne, die dieser neuen Zeit, dieser Zeit der nationalen Interessen, des America First wieder mehr Gewicht geben. Wir sehen es in den USA, wir sehen es aber auch in Europa mit den Wahlresultaten. Wir sehen es jetzt in Tschechien am Wochenende. Der große Favorit ist ja auch der sogenannte Populist Babiš. Überall ist ja hier eine politische Veränderung zu spüren. Aber unsere Eliten haben sich eben eingebunkert in die Wagenburg, möchten das nicht mitmachen, haben Brandmauern aufgeschichtet, um eben diese Veränderung zu stoppen. Und das zeigt ihnen, dass man in der EU, in der offiziellen EU, noch überhaupt nicht bereit ist, sich auf diese Welt einzulassen. Man ist überhaupt nicht bereit, die nationalen Interessen wieder nach vorne zu bringen. Dies natürlich auch aus der geschichtlichen Erfahrung Europas heraus, das kann ich jetzt nicht in dieser Form ausführen. Natürlich hat die EU exponentiell Mühe damit, das Nationale zu seinem Recht zu kommen, weil man ja darauf aufgebaut ist, den Nationalstaat zu überwinden, das Nationale auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen und dann im Namen einer supranationalen Interessenlage da in der Welt aufzutreten. Aber wer definiert dann diese Interessen? Sind das die abgehobenen politischen Eliten in Brüssel? Sind das die Interessen der Menschen, die sich zusehends gegen dieses Brüssel wenden? Sie sehen also, Europa ist total überfordert, also EU-Europa, ich muss das immer spezifizieren, nicht Europa, die EU ist überfordert mit dieser neuen multipolaren Welt. Und Deutschland ist allzu sehr, meines Erachtens, diese Regierung im Fahrwasser dieser Bestrebungen. Man hat sich entfernt von den nationalen Interessen, von den Erfolgserfahrungen der alten Bundesrepublik, Marktwirtschaft, Frieden, Ausgleich zwischen West und Ost, Adenauer und Willy Brandt, das Doppelgestirn am Polithimmel der Bundesrepublik, ganz wichtig, das Bindeglied, die Ausgleichsbrücke der Verständigung. Jetzt haben wir auch diese Unilateralisten, diese gerne Großpolitiker, diese möchte gern Großmacht Interpreten und Schauspieler. Und so ein gerne Großpolitiker ist leider auch der neue Kanzler Friedrich Merz, der mich zusehends an eine Art Karikatur, soweit das überhaupt möglich ist, der war ja auch selber eine Karikatur von sich, wie eine Karikatur des Wilhelminismus, des letzten Preußenkaisers Wilhelm II. Angesehen werden muss. Eben ein Politiker, der unbedingt auf der Bühne eine große Rolle spielen will, der sagt, wir wollen wieder die größte Armee haben. Wir wollen außenpolitisch wieder jemand sein. Ein Platz an der Sonne wird da angestrebt. Also Friedrich Merz als Karikatur des Wilhelminismus ist aus der Zeit gefallen, weil er diese Politik mitmacht, die in der EU vorgestanzt und vorgegeben wird. Diese Orientierungslosigkeit, die sehen Sie natürlich in Deutschland. Dabei müsste Deutschland zurück zu jenen bescheiden, zu jener Bescheidenheit, zu jener Außenpolitik der Bescheidenheit, die man eben unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der alten Bundesrepublik, vor allem vor der Wiedervereinigung, noch gepflegt hat. Das ist die Ausgangslage, das ist die Situation und das wird das Thema sein, über das ich dann in Hamburg natürlich etwas ausführlicher, etwas detaillierter sprechen werde. Und natürlich auch in der Diskussion mit Ihnen Sie provozieren möchte zum Widerspruch. Russlands Präsident Putin, ich habe es gesagt, gestern an der Waldeck-Konferenz, wird natürlich nur auf seinen spezifischen Aussagen zitiert heute Morgen in der deutschen Presse. Man versucht ihn einfach darzustellen als aggressiv. Putin droht, Putin rasselt, Putin ist da mit harten Aussagen zugange. Ich habe mir die ganze Rede angeschaut, auch die Diskussion nachher. Ich konnte dieses Jahr leider nicht dabei sein, weil ich wichtige berufliche Verpflichtungen habe und nicht rechtzeitig zurückgekommen wäre, denn der Luftraum über Sotschi ist jetzt gesperrt wegen Drohnenangriffen. Putin hat ja dort auch eine Residenz mit Luftüberwachung. Ich habe das gesehen beim letzten Mal, die ehemaligen olympischen Gebiete da der Winterspiele von Sotschi. Und diese Rede am Schluss dieser Waldei-Veranstaltung, sehr interessant, da kommt ja immer der russische Präsident, der Außenminister ist einen Tag vorher dort und dann wird über 3 Stunden diskutiert, zuerst Rede und dann Frage und Antwort, man kann offen reden, auch Weltwoche Bekannte waren dort, zum Beispiel Glenn Deason, der Professor, ich habe den Herrn Fassbender gesehen von der Berliner Zeitung, der wurde da entdeckt, auch andere bekannte Journalisten. Es sind wenige, die aus dem Westen dorthin gehen, aber ich hatte das Gefühl, vielleicht ein bisschen mehr als auch schon. Ich war letztes Jahr dort mit großem Gewinn. Das ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, Putins Rede, Zitat, in den Medien heute lesen Sie, er drohe mit Angriffen auf ukrainische Kernkraftwerke, weil er sagt, die Ukrainer würden das Kernkraftwerk von Saporischschja beschießen, das die Russen besetzen. Dann zu den Tomahawk-Raketen, möglichen Lieferungen durch die USA, sagte er, wir werden da entsprechend antworten natürlich, ist keine kriegsentscheidende Waffe, aber sie würde das Verhältnis belasten. Er hat die Franzosen kritisiert, das sei Piraterie, weil man jetzt nach dem Diebstahl russischer Staatsvermögen hier angezettelt, vor allem auch durch den deutschen Kanzler Friedrich Merz, also organisierter Diebstahl fremden Eigentums. Nun auch ein russischer Tanker wurde in Gewahrsam genommen, das sei Piraterie. Und er beschuldigte die EU auch, das wird natürlich alles zitiert, das wird herausgehoben, die EU, dass sie den Krieg da verlängern würde in der Ukraine. Nicht zitiert wird heute in den Medien eigentlich, was er vor allem gesagt hat, nämlich sein Plädoyer für die multilaterale Weltordnung, für eben eine Welt der Diplomatie und der Verständigung und darin eingebettet dann die Zitate «Calm down», sleep quiet, also beruhigt euch, schlaft ruhig, Russland will nicht die Welt angreifen, wir wollen nicht die NATO attackieren, wir haben das nicht im Sinne, wir sind gegen einen Standoff gegen den Westen, wir haben im Gegenteil versucht, in die NATO aufgenommen zu werden, gemeinsam mit den Amerikanern eine Weltordnung aufzubauen, jetzt versucht man uns militärisch zu schlagen, die ganze NATO kämpft gegen uns, man beschuldigt uns als Papiertiger, aber der eigentliche Papiertiger, hat er durch die Blume dann gesagt, ist ja eigentlich die NATO, die mit vereinten Kräften es nicht schaffen wird, Russland in die Knie zu zwingen, wir haben uns nie militärisch besiegen lassen. Wer das versuche, könne das tun, aber er würde es nicht empfehlen. Dann Europa rutscht an die Peripherie, auch eine wichtige Aussage, die Schwierigkeiten Europas und eben Europa als Hindernis auf dem Weg zur Verständigung, auf dem Weg zur Diplomatie. Auch Putin sagte, man brauche in Zukunft wieder Diplomatie, Verständigung, gegenseitigen Respekt und er versuchte sich hier mit Russland, wie das früher auch die Sowjets getan haben, an die Spitze der Entkolonisierungs Bewegungen zu stellen, aber insgesamt eine Rede, die ein Gesprächsangebot war, die dem Wunsch Ausdruck verlieh, miteinander zu reden, diplomatische Lösungen zu finden. Ja, Konflikte sind da, es kann auch Kriege geben, aber wir müssen uns doch bemühen, diese Kriege auf dem Verhandlungsweg zu lösen, um die Interessen zu berücksichtigen. Und das könne, sagte Putin, keine Interessens- und Sicherheitspolitik geben gegen die Sicherheit eines Landes. Und er als Präsident könne es nicht verantworten, dass die Sicherheitsinteressen Russlands gefährdet würden. Jetzt kann man sich darüber streiten und den ganzen Abend unterhalten, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber ich stimme Putin in diesem Punkt uneingeschränkt zu. Wir leben in einer Welt, in der nicht mehr eine Macht den Ton angibt. Es braucht Verständigung, es braucht Zusammenarbeit und eben in der EU, in Deutschland, leider ist man da nicht auf dieser Wellenlänge, da ist man mit einer anderen Schallplatte unterwegs. Und das gibt uns die Gelegenheit, zum Schluss noch ganz kurz auf den Tag der Wiedervereinigung zu sprechen zu kommen, nämlich diese Gesprächsverweigerung, die wir auf der internationalen Ebene sehen, in der EU verkörpert, in der NATO, auch in Deutschland, ganz speziell durch die gerne Großpolitiker, die ich angesprochen habe, diese Gesprächsverweigerung, dieses Blockdenken, das aus der Zeit gefallen ist, das sehen wir auch im Innern Deutschlands am Tag der Wiedervereinigung. Sie haben eben auch ein Blockdenken im Innern, nicht den Geist der Kooperation und der Versöhnung. Sie sehen das an der zweigeteilten politischen Landschaft. Sie sehen das an den Brandmauern. Sie sehen, dass man im Osten ganz anders politisch tickt als im Westen. Aber anstatt dass der Westen hier die Ohren spitzt und mal zuhört und sagt, ja, was geht in euch denn vor? Wie können wir hier zusammenfinden? Belehrt man? Ist man arrogant? Ist man respektlos? Diffamiert man die Andersdenkenden? Und das sehen Sie im Kleinen schon in der deutschen Innenpolitik. Und das wird natürlich jetzt auch auf die globale Ebene projiziert. Damit wird man nicht zum Erfolg kommen. Und wie schon Richelieu sagte, du kannst versuchen, das Leben zu belehren, aber dann wirst du scheitern. Du musst versuchen, vom Leben zu lernen. Du musst versuchen, im Einklang mit der Wirklichkeit zu leben. Das ist das höchste moralische Gebot. Es gibt kein Zurück mehr, sagt Emmanuel Macron. Auch er ein falscher Prophet der Gegenwart. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich melde mich dann im Verlauf des Wochenendes zurück. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.